Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Staudinger, lieber Herr Siegrist, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sprechen zu dürfen und bin gebeten worden, zum Thema regionale und soziale Unterschiede der Lebenserwartung in Deutschland zu reden. Ich habe mich in Anbetracht des Titels der heutigen Veranstaltung dazu entschieden, den Schwerpunkt wirklich auf die sozialen Unterschiede zu legen und werde nicht nur die Lebenserwartung adressieren, sondern auch auf die Gesundheit und auf das Krankheitsrisiko zu sprechen kommen. Mein Vortrag habe ich so aufgebaut, dass ich zunächst ganz kurz etwas zur Datenlage sage und dann Ihnen empirische Ergebnisse zur gesundheitlichen Ungleichheit über den gesamten Lebenslauf präsentiere, ausgehend vom Kindes- und Jugendalter bis ins sehr hohe Alter. Dann werde ich auf soziale und auch regionale Unterschiede in der Mortalität und Lebenserwartung zu sprechen kommen und dann abschließend auf der Basis der für Deutschland verfügbaren Daten darstellen, was wir über zeitliche Entwicklungen und Trends in der gesundheitlichen Ungleichheit aussagen können. Zur Datenlage ist zu sagen, dass wir in den letzten 10 bis 15 Jahren eine deutliche Verbesserung feststellen können. Das ist zum Teil dem Gesundheitsmonitoring zu verdanken, das wir am Robert-Koch-Institut in den letzten Jahren etabliert haben und das wir seitdem kontinuierlich in Anbetracht der neuen Herausforderungen permanent weiterentwickeln. Wir führen im Moment im Rahmen des Gesundheitsmonitorings 3 große Studien durch. Die Studie Gesundheit in Deutschland aktuell, eine Befragungsstudie der 18-jährigen älteren Bevölkerung. Die Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland, die neben einem Befragungsteil auch einen Untersuchungsteil umfasst. Und die Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, die ebenso wie die DEC-Studie sowohl Befragungs- als auch Untersuchungsdaten bereitstellt. Wir nutzen aber im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung darüber hinaus eine Vielzahl anderer Datenquellen, und zwar nicht nur epidemiologische Studien, sondern auch sozialwissenschaftliche Erhebungen, wie das sozioökonomische Panel, Daten der amtlichen Statistik beispielsweise, Daten aus Krankheitsregistern und auch der Sozialversicherungsträger der Krankenkassen und der Deutschen Rentenversicherung Bund. Und das, was unsere Arbeit am Robert-Koch-Institut auszeichnet, ist gerade, dass wir versuchen, die Daten, die wir regelmäßig aus unserem Monitoring gewinnen, mit Daten aus anderen Datenquellen zu einem aussagekräftigen und umfassenden Gesamtbild zusammenzuführen. Im Hinblick auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist sicherlich die Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, die KIK-Studie, eine der wichtigsten Datengrundlagen. Und das, was diese Daten aussagen ist, dass die Weichen sehr früh gestellt werden, dass der soziale Status die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen bereits beeinflusst und im Grunde der Einfluss schon rund um die Geburt wirksam wird. Sehr eindrücklich sind ja sicherlich die Ergebnisse zum mütterlichen Rauchen der Schwangerschaft, einem ganz wesentlichen Risikofaktor für frühkindliche Entwicklungsstörungen mit langfristigen Auswirkungen dann auf die Gesundheit. Wir können Zusammenhänge herstellen zwischen dem mütterlichen Rauchen der Schwangerschaft und Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen im sehr hohen Lebensalter. 28% der Mütter mit niedrigem sozialen Status sagen, dass sie während der Schwangerschaft geraucht haben, im Vergleich zu 11% mit mittlerem sozialen Status und lediglich 2% der Mütter, die einen niedrigen sozialen Status haben. In der KIK-Studie messen wir den sozialen Status über einen Index, der sich auf Angaben zu Einkommen, Beruf und Bildung der Eltern bezieht. Und was die Daten außerdem noch zeigen, ist, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien deutlich seltener gestillt werden und dass sie seltener an den wichtigen Früherkennungsuntersuchungen für Kinder teilnehmen, den sogenannten U-Untersuchungen. Und das zieht sich dann im Grunde durch das ganze Kindes- und Jugendalter durch und kommt beispielsweise in einem deutlich erhöhten Risiko für psychische Auffälligkeiten, ADHS, Essstörungen zum Ausdruck. Wir sehen, dass Kinder aus sozial benachteiligten Elternhäusern sich ungesünder ernähren, dass sie seltener körperlich sportlich aktiv sind und dass sie ein höheres Risiko haben, im Jugendalter mit dem Rauchen zu beginnen. Auf der anderen Seite müssen wir feststellen, und das zeigen unsere Daten auch sehr deutlich, dass eine sozial benachteiligte Lebenslage im Kindesalter nicht zwangsläufig mit Gesundheitsproblemen einhergeht. Auch in den sozial benachteiligten Familien wachsen die meisten Kinder gesund auf. Und wir haben eine ganze Reihe von Ressourcen Schutzfaktoren, die wir identifizieren können, die gesundheitlichen Auswirkungen von Armut und sozialer Benachteiligung verhindern. Wir konnten beispielsweise mit den KIK-Studien zeigen, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien, die in ihrer Familie soziale Unterstützung erfahren, emotionalen Rückhalt, dass sie relativ selten in ihrer Gesundheit beeinträchtigt sind. Und wir können mit den KIK-Daten auch deutlich zeigen, wie wichtig die Schulbildung ist und die schulischen Leistungen. Wir wissen, dass Kinder aus sozial benachteiligten Elternhäusern seltener den Sprung aus Gymnasium schaffen. Wenn es aber gelingt, dann unterscheiden sie sich im Hinblick auf ihre gesundheitliche Situation nicht wesentlich von den gleichaltrigen Mitschülern aus sozial besser gestellten Elternhäusern. Also die Schulbildung genauso wie der familiäre Hintergrund hier eine ganz wichtige Ressource. Im jungen Erwachsenenalter, also in etwa im Alter 18 bis 29, sehen wir dann eine Ausdifferenzierung der gesundheitlichen Ungleichheit. Das lässt sich sehr gut am Tabakkonsum festmachen, weil wir eine Zunahme der sozialen Unterschiede beim Rauchen feststellen können, die im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass zwar einige junge Männer und Frauen wieder mit dem Rauchen aufhören, aber das sind überwiegend dann junge Erwachsene mit höherer Bildung. Ja, und dadurch nehmen die Unterschiede weiter zu. Und wir sehen auch im Hinblick auf die körperliche Aktivität und Ernährungsverhalten, das ist ganz offensichtlich, Verhaltensgewohnheiten und Einstellungen, die sich in jungen Jahren unter dem Einfluss der Familie herausbilden, dann besonders zum Tragen kommen, wenn die jungen Erwachsenen aus dem elterlichen Haushalt ausziehen und eigene Verantwortung für ihr Leben und ihre Lebensführung übernehmen müssen. Und wir sehen auch einen sehr starken Einfluss des sozialen Staates auf die psychosoziale Gesundheit und die psychische Gesundheit von jungen Erwachsenen. Mit unseren Daten konnten wir das beispielsweise im Hinblick auf eine depressive Symptomatik zeigen und auch eine chronische Stressbelastung. Und wir wissen auch aus anderen Studien, dass Angststörungen und Suchterkrankungen schon in diesem jungen Lebensalter in den sozial benachteiligten Personenkreisen deutlich häufiger vorkommen. Gleichwohl sind die sozialen Unterschiede im jungen Erwachsenenalter deutlich schwächer ausgeprägt als im mittleren Erwachsenenalter, dass ich hier auf die Altersspanne in etwa 30 bis 64 Jahre beziehe. Weil das, was wir im mittleren Erwachsenenalter sehen, ist ein deutlicher sozialer Gradient, der zum Ausdruck bringt, dass die Gesundheitschancen umso schlechter sind und das Krankheitsrisiko umso höher, je niedriger der soziale Status ist. Das lässt sich im Hinblick auf das Risiko von chronischen Krankheiten sehr gut verdeutlichen. Zum Beispiel im Hinblick auf koronare Herzkrankheit, Diabetes, chronische Bronchitis sehen wir diesen sozialen Gradienten, wie er sich sehr deutlich abbildet. Die Ergebnisse für Diabetes bei Frauen bringen beispielsweise hier zum Ausdruck, dass Frauen mit niedrigem sozialen Status im Vergleich zu Frauen mit hohem sozialen Status ein vierfach erhöhtes Risiko haben, im Laufe des Lebens an Diabetes zu erkranken. Und auch im Hinblick auf die mittleren Statusgruppen ist das Risiko um den Faktor 2 erhöht. Und das zeigt sich bei den meisten chronischen Erkrankungen. Wir können dies bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen beobachten, bei Atemwegserkrankungen, Stoffwechselstörungen, Psychiatrie-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Muskel- und Skeletterkrankungen. Also es zieht sich wirklich gerade durch die schwerwiegenden Erkrankungen durch. Und es gibt ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel allergische Erkrankungen gehören hierzu oder auch Brustkrebs bei Frauen, wo wir einen umgekehrten Gradienten sehen, also ein erhöhtes Krankheitsrisiko in den sozial begünstigten Bevölkerungsgruppen. Vor diesem Hintergrund ist natürlich von großer Bedeutung, wie für die Gesundheit vorgesorgt wird und welche Angebote von welchen Gruppen in Anspruch genommen werden. Und wir beobachten im Hinblick auf viele Angebote der Krankheitsfrüherkennung und der Gesundheitsvorsorge, dass diese häufiger von sozial begünstigten Bevölkerungsgruppen in Anspruch genommen werden. Hier beispielsweise dargestellt für den Gesundheitscheck-up, der auf die Früherkennung von Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen insbesondere zielt und auch im Hinblick auf die Krebsfrüherkennungsuntersuchung. Wir können also feststellen, dass die Gruppen mit dem höchsten Präventionsbedarf die vorhandenen Angebote noch zu wenig wahrnehmen. Die sozialen Unterschiede, die wir im mittleren Lebensalter sehen, setzen sich dann im höheren Lebensalter fort. Wir können beispielsweise zeigen für den allgemeinen Gesundheitszustand, für Aktivitätseinschränkungen im Alltag, also funktionelle Einschränkungen bei der Alltagsgestaltung, für Hilfsbedürftigkeit, für chronische Krankheit, dass wir auch nach dem 65. Lebensjahr noch soziale Unterschiede sehen zu Ungunsten von Personen mit niedrigem sozialen Status. Wenn wir uns aber die Entwicklung im Altersgang ansehen, und ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, hier abgetragen ab dem Alter 45, ungefähr bis zum Alter 80, 85 Jahren, dann sieht man im Altersgang, dass die sozialen Unterschiede in einigen Bereichen, hier glaube ich ganz gut zu erkennen, bei chronischer Krankheit und auch bei der Gehmobilität, die zusätzlich dargestellt ist, dass die Unterschiede sich im Altersgang etwas verringern. Das ist bei Männern noch stärker der Fall als bei Frauen. Das wird zurückgeführt unter anderem darauf, dass Prozesse des biologischen Alterns soziale Einflüsse im höheren Lebensalter mehr und mehr überlagern. Insbesondere aber darauf, dass ein größerer Anteil sozial Benachteiligter gar nicht erst alt wird, bereits vor dem Alter von 65 Jahren stirbt. Und diejenigen, die dann ins höhere Lebensalter kommen, im Hinblick auf ihre Vulnerabilität auch eine selektive Gruppe letztendlich darstellen. Nichtsdestotrotz, diese Annäherung, die wir dann im sehr hohen Alter sehen, das ändert nichts daran, dass wir feststellen können, dass der soziale Status auch die Gesundheit im höheren Lebensalter beeinflusst. Und dabei ist wichtig festzustellen, dass nicht nur das Krankheitsrisiko durch den sozialen Status beeinflusst wird, sondern auch, dass viele chronische Erkrankungen frühzeitiger auftreten, dass sie einen schweren Verlauf nehmen, dass wir häufiger Komorbidität und Multimorbidität beobachten, dass wir feststellen, dass sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen im geringeren Maße über Kompetenzen und Ressourcen der Krankheitsbewältigung verfügen, mit entsprechenden Auswirkungen dann auch auf die gesellschaftliche Teilhabe. Und dass wir auch sehen, und da gibt es Ergebnisse zum Beispiel für Krebs, Herzinfarkt und Diabetes, dass wenn diese Erkrankungen eingetreten sind, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit, die Überlebenszeit in den Gruppen mit sozialem Nachstatus deutlich verringert ist, und zwar ganz erheblich. Diese gesundheitliche Ungleichheit, und ich habe das jetzt versucht, über die verschiedenen Lebensphasen wirklich nur kurz anzureißen, aber wir haben, glaube ich, schon gesehen, dass sie sich über den Altersgang im Lebensverlauf aufbaut, die kumuliert dann letztendlich in einer höheren vorzeitigen Sterblichkeit. Und wir haben ganz aktuell Daten jetzt sozusagen Panels hierzu nochmal ausgewertet und können zu der Aussage kommen, dass Männer mit einem Armutsrisiko, das sind diejenigen, die nach amtlicher Definition weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung haben, zu 27% bereits vor dem 65. Lebensjahr versterben, während dies nur 13% der Männer mit hohem Einkommen betrifft. Das sind diejenigen, die haben 150% des mittleren Einkommens zur Verfügung. Das sind nicht die Reichen, das sind die 25%, die wir als relativ wohlhabend klassifizieren würden. Und auch bei Frauen sehen wir einen klaren Einkommensgradienten, der zum Ausdruck bringt, dass je niedriger das Einkommen ist, umso höher ist das Risiko, ist die Wahrscheinlichkeit, vor Erreichen des 65. Lebensjahres bereits zu versterben. Und vielleicht noch eindrücklicher sind die Ergebnisse, wenn wir sie auf die Lebenserwartung beziehen, dann können wir nämlich zu der Aussage kommen, dass Männer mit niedrigem Einkommen im Vergleich zu denjenigen mit hohem Einkommen eine um 8,6 Jahre verringerte mittlere Lebenserwartung bei Geburt haben. Und bei Frauen beträgt diese Differenz 4,4 Jahre, ist also auch noch ganz erheblich. Und auch in Bezug auf die fernere Lebenserwartung ab dem Alter von 65 Jahren sind die Unterschiede groß. Sie betragen nämlich 6,6 Jahre bei Männern und 3,7 Jahre bei Frauen. Das heißt, auch bei denjenigen, die bis zum 65. Lebensjahr überlebt haben, selbst danach sehen wir noch deutliche Unterschiede, was, glaube ich, nochmal deutlich macht, dass der soziale Status auch dann im höheren Lebensalter noch einen erheblichen Einfluss hat. Und wir können diese sozialen Unterschiede in der Lebenserwartung nicht nur auf individueller Ebene abbilden, sondern auch auf regionaler Ebene. Sie sehen hier auf der einen Seite rechts die mittlere Lebenserwartung in den 402 für Deutschland ausgewiesenen Kreisen dargestellt. Und links sehen Sie für die Kreise die soziale Deprivation abgetragen. Die erfassen wir mit einem Index, den wir am Robert-Koch-Institut entwickelt haben. Da gehen verschiedene Indikatoren aus drei Bereichen ein, nämlich Arbeitsmarktsituation, Bildungsbeteiligung und Einkommensverteilung. Und was Sie, glaube ich, ganz gut erkennen können, wenn Sie die beiden Karten nebeneinander sehen, dass wir von einem Nord-Ost-Süd-West-Gefälle sprechen können oder müssen, der zum Ausdruck bringt, dass die soziale Deprivation in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Teilen Brandenburgs am größten ist und dort die Lebenserwartung am geringsten ist, während in Bayern, Baden-Württemberg und Teilen Hessen die soziale Deprivation relativ niedrig ist und die Lebenserwartung relativ hoch. In diesem Zusammenhang habe ich hier noch einmal als Punktwolte abgetragen. Jeder Punkt steht hier für einen Kreis und wir können sehen, dass die maximale Differenz zwischen den Kreisen mit der höchsten sozialen Deprivation, der niedrigen Deprivation in Bezug auf die Lebenserwartung ungefähr 5 Jahre beträgt. Das ist auf dieser sozialräumlichen Ebene abgetragen, weil die Kreise ja auch nicht ganz homogen sind, durchaus beachtlich. Das ist ein Index, den wir gebildet haben zur Messung von sozialer oder sozioökonomischer Deprivation in Kreisen oder in regionalen Einheiten. Und das ist Arbeitsmarktsituation, Bildungsbeteiligung und Einkommensverteilung, sind aber mehrere Indikatoren zu diesen Dimensionen letztendlich. Gut, abschließend würde ich gerne noch kurz auf die zeitlichen Entwicklungen und Trends zu sprechen kommen. Herr Mackenbach wird ja sicherlich noch Ergebnisse zeigen. Wir haben in Deutschland aber auch die Möglichkeit, über die letzten 10 bis 20 Jahre mittlerweile zeitliche Entwicklungen und Trends abzubilden, aufgrund der deutlich verbesserten Datenlage. Und was wir feststellen können, ist, dass wir im Erwachsenenalter keine Hinweise dafür finden, dass die gesundheitliche Ungleichheit sich in den letzten Jahren verringert haben könnte. Wir sehen also relativ stabile gesundheitliche Ungleichheiten. Umso wichtiger ist, dass wir heute das Thema hier auch noch mal aufgreifen. Und wir sehen in bestimmten Bereichen sogar, dass die Unterschiede sich ausgeweitet haben. Und das ist beispielsweise beim Tabakkonsum so. Sie wissen, dass wir seit 2003 einen Rückgang beim Tabakkonsum sehen. Das ist ein Präventionserfolg, den wir hier verzeichnen. Der Rückgang ist aber in den niedrigen und mittleren Bildungsgruppen deutlich größer als in den also in der höheren und mittleren Gruppe deutlich größer als in der niedrigen Bildungsgruppe, wobei sich die Unterschiede dann zwischen den einzelnen Bildungsgruppen sogar noch etwas ausgeweitet haben. Und diese Ausweitung ist noch stärker in Bezug auf die sportliche Inaktivität festzustellen, weil wir feststellen können, dass der Anteil derjenigen, die überhaupt keinen Sport treiben in der erwachsenen Bevölkerung, zwar rückläufig ist, aber das nur für die hohe und mittlere Bildungsgruppe gibt, während wir in der niedrigen Bildungsgruppe keine Veränderung sehen. Das heißt, gerade in Bereichen, wo wir eigentlich Erfolge sehen, werden diese Erfolge insbesondere von den mittleren und höheren Statusgruppen getragen und die niedrigen Statusgruppen ziehen hier noch nicht so mit oder wir nehmen sie nicht mit, müsste man vielleicht besser sagen. Bei Kindern und Jugendlichen haben wir eine etwas andere Situation. Das sind Daten aus 10 Jahren KIK-Studie, die wir mittlerweile überblicken können. Und die gute Nachricht ist, dass wir in vielen Bereichen eine Verbesserung der gesundheitlichen Situation in der heranwachsenden Bevölkerung sehen. Und dass wir auch im Hinblick auf Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen feststellen können, dass diese von diesen Entwicklungen profitieren. Und in einigen Bereichen führte das dazu sogar, dass die gesundheitliche Ungleichheit sich verringert hat. Das gilt beispielsweise für den Tabakkonsum, da sieht man das, glaube ich, relativ deutlich. Jetzt fange ich an, hier zu spielen, was, glaube ich, keine gute Idee ist. Doch hier sieht man im Grunde sehr starke Prävalenzen, sehr starken Prävalenzrückgang und auch eine Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheit. Wir sehen aber in anderen Bereichen Entwicklungen, die uns eher Sorge machen, nämlich bei Übergewicht haben wir über die Jahre keine Veränderung in der Prävalenz, die beträgt nach wie vor 15% insgesamt gesehen. Wir sehen aber gegenläufige Entwicklungen in den Statusgruppen. Wir haben einen Rückgang in der mittleren und höheren Statusgruppe, was das Übergewicht angeht, aber sogar eine leichte Zunahme in der niedrigen Statusgruppe, was dazu führt, dass hier die Schere noch auseinandergeht. Zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass wir in Deutschland mittlerweile auf eine deutlich verbesserte Datenlage zurückgreifen können und dass es uns auch gelungen ist, das Thema fest in der Gesundheitsberichterstattung zu verankern, nicht nur auf Bundesebene, sondern teilweise auch auf Länderebene. Da gibt es einige sehr beachtliche Berichte zu diesem Thema. Es ist so, zweifelsohne, dass wir in anderen Ländern teilweise noch eine bessere Datenlage haben. Das gilt insbesondere für Langschnitt- und Kohortenstudien. Da haben wir in Deutschland Nachholbedarf. Und das gilt auch für die Frage, inwieweit sich verschiedene Daten aus verschiedenen Datenquellen verknüpfen lassen, zusammenführen lassen. Ja. Nichtsdestotrotz, wir glauben, dass wir im Hinblick auf die Nutzung der vorhandenen Daten und auch die Gesundheitsberichterstattung den internationalen Vergleich nicht scheuen müssen. Hier haben wir in den letzten 10 Jahren doch tatsächlich auch einen erheblichen Fortschritt erzielt. Die Daten, die uns vorliegen, die zeigen, dass wir erhebliche soziale Unterschiede in der Gesundheit sehen, dass wir von einem sozialen Gradienten sprechen können. Je höher oder je niedriger der soziale Status, umso schlechter die Gesundheitschancen. Das macht aber eben auch deutlich, dass wir nicht nur in den niedrigen Statusgruppen, sondern auch in den mittleren gesellschaftlichen Lagen durchaus Präventionspotenziale haben, die wir noch nicht ausreichend nutzen, wobei sicherlich andere Zugangswege und andere Themen durchaus zu adressieren sind. Wir sehen die gesundheitliche Ungleichheit im Lebenslauf. Die Weichen werden früh gestellt, aber wir sehen auch im sehr hohen Lebensalter noch erhebliche Unterschiede und können, glaube ich, zu der Schlussfolgerung kommen, dass wir in allen Lebensphasen, in allen Altersgruppen Anknüpfungspunkte für eine Verbesserung der Gesundheit und für eine Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheit haben. Und wir sehen im Moment, gerade im Erwachsenenalter, noch nicht ausreichend, dass wir gesundheitliche Ungleichheiten, ja, damit noch nicht ausreichend umgehen. Wir sehen noch keine Verringerung und wir sehen in bestimmten Bereichen, und wie gesagt, das sind gerade die Bereiche, wo wir eigentlich Präventionserfolge erzielt haben, sehen wir sogar eine Ausweitung der Unterschiede, was deutlich macht, dass wir sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen mit den vorhandenen Angeboten wohl noch nicht ausreichend erreichen. Was zu tun ist und was wir dafür brauchen, das werden wir heute im Laufe des Tages hoffentlich gemeinsam diskutieren. Was aber, glaube ich, sicher ist, dass die Gesundheitspolitik alleine zu keiner nachhaltigen Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheit beitragen kann. Wir brauchen politikübergreifende Maßnahmen, ganz im Sinne von Health in All Policies und Einbeziehung der wichtigen, der relevanten gesellschaftlichen Akteure, eben nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch im Sozialwesen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus